Ich hatte ja am letzten Sonntag gesagt, als wir hier diese Osterkrippe stehen hatten, dass ich heute über diesen Kerl hier spreche. Hier sieht er ja niedlich aus, ne? Nett, ein Kinderspielzeug. So war er wohl nicht. In der Krippendarstellung ist das in Ordnung, dass er so aussieht. Und vielleicht war er auch ursprünglich ein ganz harmloser Kerl. Aber wenn man dieses Handwerk hat, diesen Beruf hat, Menschen auf die quälerischste Weise zu Tode zu bringen, das macht ja auch etwas mit denen, die das tun. Das verändert ja auch den Menschen, der sich dieser Aufgabe widmet. Und dennoch stammt von ihm hier, von so einem schwierigen Menschen, dieses Zitat: Wahrlich oder wahrhaftig oder wirklich, dieser ist der Sohn Gottes gewesen. Ganz so anonym, wie die Evangelien ihn uns nennen, als den sogenannten Hauptmann unter dem Kreuz, ist er in den anderen außerbiblischen Schriften nicht so. Dort hat er einen Namen. Er heißt entweder Longinus oder Abinadab. Das sind wir nicht so ganz genau. Manche meinen auch, dass es zwei verschiedene waren. Und ob er wirklich Hauptmann von Anfang an war oder ob man in den Evangelien ihn so ein bisschen dahin geschrieben hat, weil man gerne wollte, dass er nicht unmittelbar mit der Quälerei Jesu zu tun hatte, das wissen wir nicht genau. Wenn er Hauptmann war, dann war er zumindest für den ganzen Kram verantwortlich. Das heißt, die Schuld liegt schon bei ihm. Er kommt nicht raus aus dieser Nummer. Das waren brutale Kerle. Und trotzdem einer, der sagt, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Und zwar, ich sage es jetzt mal bildlich, bevor Jesus auch nur mit einem Zeh auferstanden ist, hat er das schon gesagt. Das ist doch das Faszinierende daran. Wie kommt so einer darauf? Vielleicht handelt es sich zunächst, oder zumindest ist die Gefahr darin, um ein dreifaches Missverständnis. Diese römischen Henkersknechte waren, glaube ich, schon relativ beunruhigt, was da alles los war. Das war ja nicht die erste Kreuzigung, die sie gemacht haben. Das war deren täglich Brot. Und jetzt war es aber alles anders. Erstens gab es Erdbeben. Nun gut, das kam in Jerusalem öfter mal vor. Das liegt auf dem Feuerring, also da konnte es schon mal so sein. Es gab eine Sonnenfinsternis, das wissen wir. Es gab Vorkommnisse im Tempel. Das ist denen wahrscheinlich zugetragen worden. Seid vorsichtig, da ist irgendwas los. Das war ja auch die Ordnungsmacht vor Ort. Da ist der Tempelvorhang zerrissen. Das kann sein, dass das religiöse Unruhen gibt. Und andere Evangelisten schreiben, dass Gräber sich geöffnet haben, vielleicht durch das Erdbeben, aber da seien eben auch Menschen herumgelaufen, die andere als schon gestorben angesehen haben. Alles ganz merkwürdig. Und das kriegen diese Henker mit, die wissen, wenn ein Hauptmann bei einer Kreuzigung zugeordnet ist, dann ist das ein politisches Ding. Das waren drei, in den Augen der Obermacht, drei politische Täter. Jesus, das war klar, da hat es sich ja nochmal zugespitzt, ist er der König der Juden oder nicht. Dann waren die anderen beiden wahrscheinlich Zeloten, das heißt, das waren Freischärler, das waren Kämpfer, die auf nichts Rücksicht genommen hatten für ihren Freiheitskampf. Und das war ein politisches Ereignis, dass die jetzt da sterben mussten für ihre vermeintlichen oder wirklichen Taten. Das war das eine, was die Henkersknechte beunruhigt hat. Das zweite war, die hatten ja nun wirklich Erfahrung damit, wie einer am Kreuz stirbt, wie einer qualvoll nach und nach erstickt. Das ist nämlich die Art, woran man stirbt. Und sie waren sehr überrascht, wie schnell Jesus starb. Normalerweise ist ein Mensch oft mehrere Tage an diesem Baum gehangen, bevor er wirklich tot war. Und sie waren überrascht darüber, dass das bei Jesus so relativ ruhig geschah. Normalerweise war das offenbar mit Flüchen, mit Schreien, mit Verzweiflung, mit vielen anderen Dingen verbunden, was man sich gut vorstellen kann. Wer weiß, wie wir dort wären an diesem Platz. Diese Henkersknechte waren Spezialisten eines schlimmen Handwerks. Und sie hatten viele Menschen tagelang qualvoll verenden sehen. Und sie wussten, in diesen Stunden am Folterbaum, da zeigt sich das unverhüllte, wahre Wesen eines jeden Menschen. Da kann sich keiner mehr verstellen. Da kann keiner mehr gutes Benehmen zeigen oder Haltung oder was auch immer. Da kommt das Innerste nach außen. Und da werden sie oft Zeugen von schrecklichen Dingen gewesen sein. Und so ungewöhnliche Ereignisse in Jerusalem, dieses schnelle, relativ ruhige Sterben, da zählten die für sich eins und eins zusammen. Wenn einer so stirbt und sogar die Elemente außer sich geraten, dann wird das vielleicht einer der Söhne Gottes gewesen sein. Einer der Götter im dicht bevölkerten griechisch-römischen oder vorderasiatischen Götterolymp. Vielleicht war das also keine reumütige Gotteserkenntnis beim ersten Mal, sondern immerhin respektvolle Gottesfurcht. Und das ist ein Missverständnis, was diese Henkersknechte und dieser Hauptmann mit vielen Zeitgenossen auch heute teilen. Für die Person Jesu ist man schon eingenommen. Viele Menschen sagen, den hätte ich gerne mal getroffen. Das finde ich schon cool, wie der ist. Und es ist ja auch beeindruckend bis heute, wieso Menschen sich immer noch mit dem befassen, was er gesagt hat und was er ist. Wir haben hier gerade noch neulich darüber gesprochen. Wir haben Passion gesehen in einem nicht öffentlich-rechtlichen, Privatfernsehsender sogar, ein Schauspiel über den Tod Jesu zur besten Sendezeit. Und das waren sicher alles nicht nur Christen, die das befürwortet haben. Also, es ist schon Gottes Furcht. Es ist schon Klugheit, zu denken, hier ist mehr passiert, als nur Herr Meier oder Herr Müller hat den Tod gefunden. Und wie die heutigen Zeitgenossen sagten sie damals, ja, beeindruckend. Aber es war vielleicht nicht jemand, auf den sie ihre Hoffnung gesetzt haben, von dem sie sich geliebt wissen. Und das ist der Unterschied, den wir heute ziehen müssen. Ist das ein bedauerliches historisches Ereignis einer beeindruckenden Persönlichkeit? Ist das so traurig historisch ausgegangen wie so viele Hoffnungsträger, die irgendwie doch gestorben sind? Oder hat es eine Bedeutung für mich? Hat es die Bedeutung für mich, dass hier einer für mich etwas getan hat? Dass einer mich mit Gott versöhnen will? Dass einer aus Liebe zu mir gehandelt hat, aus Liebe zur Menschheit, aus grenzenloser Barmherzigkeit. Ist es also nur beeindruckend oder ist es entscheidend? Zweites Missverständnis ist die Zeitform dieser Aussage. Das ist eigentlich das Traurigste daran. Hier sagt ja der Longinus, wenn er so hieß, dies war oder ist der Sohn Gottes gewesen, Vergangenheitsform. Hier ist von Jesus also nur in der Vergangenheitsform die Rede, praktisch wie eine vertane Chance, ein Moment, der vielleicht unerkannt verstrichen ist. Wenn dieser hier nur der Sohn Gottes gewesen ist, dann nutzt es ja niemanden mehr. Nichts ist so überflüssig wie ein gestorbener Gott. Wie tragisch wenn ich das vielleicht Wichtigste in meinem Leben erkenne und nichts mehr damit anzufangen weiß? Wie schrecklich sein Leben unter der Überschrift hätte ich doch führen zu müssen. Und wie wunderbar, dass es einfach nicht stimmt. Wenn der Sohn Gottes stirbt, dann hört damit die Geschichte gerade nicht auf. Gott selbst ist ewig und kann gar nicht auf die Vergangenheit beschränkt bleiben. Und damit sind auch alle reuevollen, rückwärtsgewandten Konjunktive aufgehoben. Und die Einladung ist an alle, auch im Heute ausgesprochen, die immer wieder gilt: Ich lebe und du sollst auch leben. Du sollst auch leben durch das, was an dem Kreuz in dem Moment geschehen ist. Das ist keine Botschaft für die Vergangenheit, sondern eine Botschaft der Hoffnung für die Zukunft. Das größte Missverständnis allerdings ist, dass man einen solchen Satz sprechen kann, ohne dass er etwas mit mir zu tun hätte. Niemand kann sagen, wahrlich, dieser ist der Sohn Gottes gewesen und dann weitermachen wie bisher. Niemand sitzt unter einem Kreuz, an dem Gott für uns stirbt und ist davon nicht betroffen. So viel Liebe für uns kann man vielleicht zurückweisen, aber sie kann einem nicht egal sein. In irgendeiner Weise muss man sich dazu verhalten. Vielleicht beschämt sie uns. Vielleicht macht sie uns traurig. Vielleicht lernen wir wieder leise zu hoffen. Oder, und das wäre das Beste, sie bewirkt meine Umkehr. Kalt kann mich das nicht lassen. Der Evangelist Matthäus hat dieses Zitat ja durchaus absichtsvoll hier eingeführt. Schon in der Todesstunde Jesu, also noch weit vor seiner Auferstehung, öffnet die grenzenlose Liebe Gottes den Heiden, also uns, die Tür. Dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Wer diesen Satz einmal aus Überzeugung gesprochen hat, wird immer anders sein. Wir haben in der vergangenen Woche bei unseren Abendandachten, ganz ungewohnt für uns, immer das Glaubensbekenntnis gesprochen. Und das haben wir ganz bewusst getan, weil in dieser Woche natürlich die Emotionen innerlich hochschlagen. Wir haben ja uns damit befasst, wie Jesus immer mehr sozusagen in die Schlinge des Verfahrens in Jerusalem geriet, wie seine Gefangenschaft passierte, wie er vor Herodes stand, wie er vor Pilatus stand, wie seine Überlebenschancen immer geringer wurden. Wie er vorher schon angekündigt hat, Leute, da kommt was auf uns zu und da gehe ich nicht gut bei raus. Und da ist es wichtig, sich zu versichern, was glaube ich denn wirklich? Glaube ich es auch angesichts von Tod, von Schrecken, von Angst, von Unsicherheit? Der Longinus, dieser Hauptmann, hat sich bekehrt. Er ist umgekehrt, er ist Christ geworden. Es gibt da noch mehrere Legenden. Ob man die alle so ganz genau nimmt, das weiß ich nicht. Aber er ist bekannt in den christlichen Schriften und in den frühen Gemeinden gewesen, weil er einer war, der dazugehörte. Er hat diesen Satz gesprochen und hat gemerkt, das kann ich nicht einfach nur so feststellen. Wenn ein König stirbt, ein König von Israel, ein Gott, der wirklich ein Gott ist, dann muss ich mich entscheiden, dann muss ich irgendwie Konsequenzen ziehen. Wenn ich das begriffen habe, kann ich nicht so weitermachen wie bisher. Was ist mit uns? Wenn dieser wahrhaft Gottes Sohn gewesen ist, und bei aller Ratlosigkeit und Sprachlosigkeit, die das Kreuz bei uns zurücklässt, dann ist das ein beeindruckender und herausfordernder Satz. Und es ist gut, dass er hier an dieser Stelle steht. Es ist wichtig, sich zu entscheiden. Bin ich ein Karfreitagschrist oder bin ich ein Pfingstchrist? Ich mache die Pfingstchristen nicht schlecht. Aber wer zu Karfreitag erkannt hat, dies ist ein Sohn Gottes, der hier für mich das tut, der sollte auch in den dunkelsten Stunden seines Lebens sich für Christus entscheiden und für den Glauben entscheiden. Der sollte dann umkehren und nicht erst, wenn alle Juhu und Hosianna schreien. Jetzt ergeht der Ruf Gottes an uns. Jetzt steht uns das Beispiel Gottes vor Augen. Wir wissen nicht, was Gott noch im Petto hat für viele Menschen, die das ihr Leben lang verfehlt haben. Ich wünsche mir, dass er das für viele Menschen auch auf ganz wunderbare und andere Weise tun wird. Aber gefragt sind jetzt wir. Und wir sind jetzt gefragt. Willst du deinen Glauben bekennen in den schwierigen Wochen des Kirchenjahres? Und willst du diesem Gott anhängen und an ihm festhalten in den dunklen Stunden deines Lebens? Und willst du ihm glauben, was dieser Mann, dieser Sohn Gottes für dich getan hat? Er ist wahrlich der Sohn Gottes. Am Karfreitag, an Ostern und in alle Ewigkeit. Und die Tür zu dieser Ewigkeit, einem neuen Leben, einem versöhnten Sein mit Gott, ist genau in dieser Stunde am Karfreitag aufgestoßen worden. Uns zum Heil. Amen.